Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Seit die Schwedische Akademie bekannt gegeben hat, wer in diesem Jahr den Literaturnobelpreis erhalten wird, reißen die Diskussionen und Debatten um den österreichischen Schriftsteller Peter Handke und seine umstrittene pro-serbische Haltung nicht ab. Die Entscheidung der Akademie, Handkes Wortmeldungen werden heftig kritisiert, seine Verteidiger und der Autor selbst sprechen von einem Tribunal. Bei mir ist jetzt der Literaturkritiker Helmut Böttiger. Herr Böttiger, ist denn dieser Begriff überhaupt gerechtfertigt und passend? Ist das tatsächlich ein Tribunal, was sich da in den Medien abspielt?
Ja, irgendwie kann man das alles schon gar nicht mehr hören. Jeden Tag gibt es eine neue Aufregung, Peter Handke. Also das Wort Tribunal, also man kann das schon assoziieren, weil es ist vollkommen klar, Handke gilt als Angeklagter. Und es gibt Richter, die mit moralischer Empörung auf etwas zeigen und etwas aus seinem Werk herauspicken, ihn auf einen Punkt festnageln. Und er ist auf der Anklagebank und das ist ja angesichts dessen, dass er den Nobelpreis für Literatur bekommen hat, schon eine merkwürdige Entwicklung, weil man müsste erwarten, man spricht dann über Literatur, man überlegt sich, was ist das für ein Autor, was hat er geschrieben, hat er das verdient durch sein literarisches Werk, darauf kommt es ja letztlich an. Und das literarische Werk ist äußerst umfangreich, er war ja ein Kultautor in den 70er Jahren, er hat im Grunde die deutsche Popliteratur mit erfunden Ende der 60er Jahre. Er war ein Bestseller-Autor und hat eine interessante Wendung zu einer Art von romantischer Poesie genommen. Also es gibt über dieses Werk sehr viel zu sagen. Und es gibt aber eine Mediendebatte, die ihn auf einen Punkt festnagelt, ohne das literarisch zu verorten und in seinem Werk zu verorten. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Und für jemanden, der sein Werk so gut kennt wie Sie, natürlich auch ärgerlich. Fallen Ihnen denn noch andere, was für andere Beispiele gibt es denn noch, wo wir das aus der jüngeren Literaturgeschichte so ähnlich erlebt haben?
Ja, mich hat das erinnert, muss ich zugeben, an Debatten über Christa Wolf oder Günter Grass. Christa Wolf 1990 ist ein ähnlicher Fall, weil Christa Wolf war sehr berühmt. Sie war ja eine Kultautorin, dann in den 80er Jahren die Cassandra-Vorlesungen in Frankfurt am Main, Anfang der 80er Jahre, da lief sie wie eine Schamanin fast durch die Reihen, wurde wie eine Göttin verehrt. Das Bundesdeutsche Feuilleton hat sie hochgejubelt in einer Form, die über das literarische Maß weit hinausgeht. Und 1990 gab es dann plötzlich einen abrupten Wechsel. Plötzlich war sie eine Staatsdichterin der DDR und man war für Gesinnungsessen Ästhetik vor. Also kaum haben sich die politischen Rahmenbedingungen geändert, wird auf diese Autorin, die man so hoch gehalten hat, eingeprügelt. Und dass sie eine Staatsdichterin der DDR war, ist natürlich absolut lächerlich, wenn man das im historischen Abstand sieht. Sie ist eine wirklich sehr redliche Person, die immer sehr voller Selbstzweifel über ihre Haltung dem Staat, der Gesellschaft gegenüber reflektiert hat. Oder ein anderes Beispiel ist Günter Grass. Wenn man da jetzt drauf zurückblickt, 2006, diese Hysterie um seine Waffen-SS-Mitgliedschaft, also als 16-Jähriger gegen Ende des Krieges zur Waffen-SS ging, bei jedem anderen hätte man gesagt, okay, als 16-Jähriger überblickt man das nicht so. Und vor allem ist Grass im Gegensatz zu vielen anderen nach 1945 von Anfang an dezidiert antifaschistisch aufgetreten, hat einen großen Anteil an dem Demokratisierungsprozess der Bundesrepublik. Und das hat etwas doch von einer gewissen Heuchelei, mit dem Finger auf ihn zu zeigen. Ach, er hätte das früher öffentlich bekannt machen müssen. Er hat sich gesellschaftspolitisch sehr engagiert. Und das war, glaube ich, eher das Problem. Man meinte diesen moralischen Zeigefinger von Günter Grass, seine sozialdemokratische Leitartikelei, da kann man drüber streiten. Aber dass man ihn dann moralisch an den Pranger stellen will und so einen Punkt herauskippt, das ist auch etwas Vergleichbares. Und das ist merkwürdig, dass bei Schriftstellern oft so eine moralische Empörung dann kommt.
Aber das, Sie haben es ja jetzt schon gesagt, bei den beiden genannten, bei Christa Wolf und Günter Grass, war ja auch so ein bisschen eben das Problem, dass sie auch selbst, ihr Selbstbild auch so sich als moralisch gut dargestellt hat. Das ist ja bei Peter Handke eigentlich nicht so, weil das ist doch ein bisschen ein anderer Fall, oder?
Da gibt es natürlich einen Unterschied, aber dieses moralische Selbstbild, das wurde den Autoren, so Christa Wolf, Günter Grass, eher auferlegt. Das ist ja eine spezielle deutsche Entwicklung. Das hat kaum einen Vergleich, dass die deutschen Schriftsteller in den 50er, 60er Jahren zu einer moralischen Instanz gemacht wurden, gesellschaftspolitisch. Also die Schriftsteller haben in der Bundesrepublik die Fragen gestellt, die in der Politik nicht gestellt wurden, nach der Aufarbeitung der Nazi-Diktatur, nach der Rolle der Väter, was da eigentlich passiert ist, war ja eine allgemeine Verdrängung. Und die Schriftsteller sprachen das aus. Bei Christa Wolff in der DDR war es ähnlich. Sie wurde zu einer moralischen Instanz gemacht. Es ist eine Rolle, die ihr gar nicht so richtig recht war, aber sie hat es dann natürlich auch als Auftrag empfunden, natürlich als berühmte Schriftstellerin dann auch angenommen. Und diese Rolle der moralischen Instanz, das kann eben leicht kippen. Und bei Peter Handke ist es ein bisschen anders. Da geht es darum, dass er eben wie die anderen auch ein berühmter Schriftsteller ist. Und es gehört zu einer gewissen Skandalisierungslust an den Medien, einen berühmten Schriftsteller auch mal vom Sockel zu holen. Und da spielt eine Rolle, dass Handke das Idol einer bestimmten Generation ist, der 70er Jahre, der Pop-Generation der 70er Jahre. Und es wachsen natürlich Jüngere nach, die sich an so einem Sockeln, an so einem Denkmal stören. Also auch da gibt es etwas, was über das konkretische literarische Werk ganz hinausgeht. Darüber spricht man gar nicht, sondern man spricht über die Rolle, über Medieninszenierungen und die eigenen Möglichkeiten, sich zu profilieren.
Und darüber, dass er jetzt auch eben diese Position mal eingenommen hat und sich jetzt eben standhaft weigert, sich da quasi von zu distanzieren, oder? Das stachelt das Ganze doch noch an.
Das ist auch eine merkwürdige Geschichte. Handke ist eine schwierige Person, das ist ohne Zweifel der Fall. Er neigt zum Jähzorn, aber man muss sich anschauen, worum es da eigentlich geht. Er selber sagt immer, seine Haltung zu Jugoslawien ist eine literarische und es geht um einen literarischen Text. Seine Interviews oder was da sonst noch mitzitiert wird, da gibt es eine Gemengelage, die man genau anschauen muss. Also diese Interviews, auch so dubiose serbische Medien, das ist ein eigenes Kapitel. Man müsste das erstmal gegenchecken, was da eigentlich genau stattfand. Und sein literarisches Werk, diese literarische Reportage aus Serbien, diese winterliche Reise, es ist vollkommen klar, dass es sich um eine Märchenerzählung handelt, die in seinem literarischen Werk angelegt ist. Jugoslawien war eine Kindheitslandschaft für ihn, eine Sehnsuchtslandschaft. Seine slowenische Mutter lebte eben an der Grenze zu Jugoslawien. Für den jungen Handke war dieses Jugoslawien eine Art Verheißung. Und die Zerstörung Jugoslawiens, das ist etwas, was ihn umgetrieben hat, was eigentlich auch einen Kindheitstraum, eine Sehnsuchtslandschaft, eine romantische Besetzung zerstört. Und da, diese Zerstörung Jugoslawiens, da hat er sehr allergisch drauf reagiert. Noch dazu, weil im Westen da sofort unterschieden wurde. Die Kroaten waren die Guten, die Serben waren die Bösen. Und er hat sich dann in etwas hineingesteigert, also die Serben als die Widerständigen, die Verkannten stilisiert hat. Darüber kann man streiten. Das ist eine Art von romantischer Literaturauffassung. Und es gibt einen Dialog von Peter Handke in dem Drehbuch zu dem Film Falsche Bewegung von Wim Wenders. Da sagt eine Person, ach, wenn nur das Politische und das Poetische eins sein könnten. Und der andere antwortet, das wäre das Ende der Sehnsucht und das Ende der Welt. Um diese Form von Sehnsucht geht es. Und diese Anknüpfung, dieses Sehnsuchtsbegriff, das gab es zum ersten Mal in der deutschen Romantik. Man kann darüber sehr streiten, da kann man wirklich spannende Diskussionen führen. Aber dass Handke irgendwie ein Diktatorenverherrlicher sei oder ein Genozidleugner, das ist natürlich vollkommen absurd. Man müsste die literarischen Texte genau anschauen und darüber kann man auch wirklich diskutieren.
Und das wäre auch eine Alternative zu dem, was eben auch mit Christa Wolff, die ja daran fast zerbrochen ist, geschehen ist, oder? Was würden Sie vorschlagen, wie man anders damit umgehen kann?
Man sollte sich mit den literarischen Texten befassen. Man sollte auch, wenn man über Handke spricht, muss man natürlich auch seine berühmten Texte kennen. Wer Wunschloses Unglück von Anfang der 70er Jahre gelesen hat, weiß, das ist ein sehr sensibler Autor, dann alles andere ist als ein Nationalist oder ein politisch Verrückter. Die Texte lesen, auch bei Christa Wolff, selbst bei Günter Grass, wäre das Zentrale. Und dieses Aufspießen eines politischen Diskurses, um einen Autor damit dann vollkommen in ein bestimmtes Licht zu rücken, das mit seiner Literatur kaum mehr etwas zu tun hat, das ist schon ein Medienspektakel, das von der Literatur wegführt.
Helmut Böttiger, vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.